Vielen Dank, dass ich hier sein darf heute Morgen, dass wir hier sein dürfen heute Morgen, Angelika und ich, und dass ich mit euch heute Morgen in eine adventliche Predigt einsteigen darf. Seid ihr gespannt? Ich hoffe, ihr habt nicht gedacht, eventuell werden wir vielleicht heute über Advent reden, sondern vielleicht habt ihr gedacht, natürlich werden wir heute über Advent reden, denn wir haben ersten Advent. Wer von euch, stell mal so eine Frage, wer von euch hat denn schon Weihnachtsgeschenke voll auf dem Plan und eingekauft? Arm hoch. Das ist aber noch ein bisschen unsicher, oder? Das sieht noch nicht so nach einem wirklichen Event aus an Heiligabend. Wer von euch hat denn zumindest eine Idee, was man so schenken kann? Ach ja, das sieht schon besser aus. Wer von euch, andersrum gedacht, weiß denn, was er bekommt? Die beiden wissen das. Beschenkt euch gegenseitig, oder? Es ist ja, Adventszeit ist so ein bisschen unsicher, oder? Wir denken drüber nach, wir wissen, was kommt. Es kommt Heiligabend, es kommen Geschenke, aber ich weiß nicht so genau, was ich bekommen werde. Naja, ich wünsche mir ein paar Dinge, aber ich weiß nicht, ob ich die Reise in die Karibik bekommen werde. Nee, kriege ich nicht. Schon mal klar. Also eventuell hätte ich mir das ja gewünscht, dass ich sowas bekomme. Aber eventuell werden wir als Familie, wenn der Schnee da ist und das Geld da ist, werden wir vielleicht eine Woche Skifahren, eventuell. Also ich schüttel den Kopf. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber sicher ist doch, dass Weihnachten kommt, oder? Also Adventszeit hat etwas mit eventuell zu tun und auch mit meiner großen Sicherheit zu tun. Eventuell heißt, eventuell passiert es oder es passiert vielleicht auch nicht. Ich könnte jetzt mal noch ein paar andere Beispiele nennen, die vielleicht auch so eventuell sind. Also ich habe demnächst einen Zahnarzttermin irgendwann nach Weihnachten. Eventuell wird es schwierig werden. Aber ich hoffe es nicht. Ich gehe mal davon aus. Da ist so eine Unsicherheit mit drin. Eventuell bekomme ich nach dem Gottesdienst einen Kaffee. Das ist sicher, gell? Das habe ich mir schon gedacht. Das ist eine ganz große Sicherheit. Nur mal noch so ein, zwei Beispiele, dass wir das Wort eventuell kennen und auf der anderen Seite vielleicht auch eine große Sicherheit dann zugesprochen bekommen. Das wissen wir. Eventuell heißt, eigentlich weiß ich nicht, was morgen passiert, oder? Da steckt so eine ganz große Unsicherheit mit drin. Ich weiß nicht, was morgen passiert und ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, weiter nach vorne zu schauen. Eventuell heißt vielleicht so ein Jein oder vielleicht nicht, vielleicht doch, möglicherweise sehr wahrscheinlich oder auch ganz umgekehrt. Ich möchte mit euch heute einen Schritt weitergehen und sagen, nee, eventuell, das ist nicht Advent. Eventuell ist Unsicherheit, Advent ist Sicherheit. Und da möchte ich mit euch drüber nachdenken. Denn wir gehen, wenn wir Advent feiern, nicht mit einer Unsicherheit in diese Zeit, sondern mit einer wahnsinnig großen Sicherheit. Eine Sicherheit, die uns in unserem Leben sprechen könnte. Bevor wir da genauer einsteigen, noch einmal ein bisschen, was ist Advent und was ist die Sicherheit und was ist die Unsicherheit? Wenn wir Advent haben, haben wir eine ganz große Sehnsucht. Wenn ihr die Bibel aufschlagt und adventliche Texte lest, kommt dort immer diese Aussage, da ist eine große Sehnsucht, ein großes Verlangen, sie haben gewartet auf den Erlöser und so weiter. Jetzt kann ich in Ruhe sterben gehen. War vorhin so eine Frage, gell? Ja, da war eine ganz große Erwartung auch, eine Sehnsucht nach Besserung, nach einer guten Zukunft. Was ich mir wünsche, wenn ich Advent vor mir habe, ist nicht unbedingt die Reise in die Karibik, das wäre doch was, sondern was ich mir wünsche, ist Sicherheit in meinem Leben. Wie gehe ich morgen? Wie kann ich morgen den Tag gut leben? Wie kann ich Sicherheit, Stabilität in mein Leben reinbekommen? Wie kann ich wissen, dass Gott mich liebt? Wie kann ich wissen, dass ich niemals alleine bin? Wie kann ich wissen, dass egal welches Problem in mein Leben hineinkommt, ich habe einen Ratgeber, Ich habe jemanden, der für mich da ist. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann in der Bibel, dann merken wir, dass Advent nichts mit eventuell zu tun hat. Sondern wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass Gott in der Adventszeit in dein Leben, in mein Leben, in die damalige Zeit, Situationen schafft und Worte reinspricht, die ganz deutlich sind. Und da möchte ich mit euch einen Satz rausnehmen, den er viele, viele Jahre, Jahrhunderte vor Jesu Geburt gesagt hat, um in diese Zeit eine ganz große Sicherheit reinzubringen, aber nicht nur in diese Adventszeit von damals, sondern auch in unser Leben hinein. Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen gegenüberzustellen. Wenn Gott reden würde, was wäre denn dann? Dann ist Gott mit uns. Ja, dann ist es nicht eventuell, sondern das ist eine Aussage. Gott ist mit dir. Gott wird in den Schwachen mächtig. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, er hilft mir. Wenn ich am Ende meiner Kräfte bin, er stärkt mich. Wenn ich nicht mehr einen Ausweg weiß, was ich tun soll, er ist für mich da. Christus ist das Ja Gottes. Es gibt keinen Zweifel mehr. In Jesus haben wir Gott persönlich. Er wird Kind, er wird Mensch. In Christus haben wir das Ja Gottes. Er ist die Liebe in Person. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich 5 Stunden weiterreden. Und die vielen, vielen Aussagen der Bibel nehmen und sagen, das steht in der Aussage von Adventen. Nichts eventuell, sondern klar und deutlich eine Zusage in dein Leben. Als mir das klar geworden ist, habe ich gedacht, nee, wir sind jetzt nicht mehr eventuell unterwegs, wir sind adventuell unterwegs. Das Wort gibt's nicht. Aber das machen wir jetzt einfach mal so. Wir basteln uns dieses Wort adventuell. In diesem Wortspiel wird das ziemlich deutlich, was dort ist. Es geht in diesem Advent um die Erwartung eines Gottes, der in unserem Leben ankommt, der Dinge sagt in unser Leben hinein und der aus Eventualitäten, wo wir unsicher sind, eine ganz große Sicherheit gibt. Und ich glaube, dann haben wir Advent kapiert. Dann ist Advent bei uns angekommen. Wenn wir durch diese Adventszeit hindurchgehen und dann irgendwann an Heiligabend angekommen sind und Advent vorbei ist und unser Leben hat sich nicht verändert oder es ist nichts bewirkt worden, dann haben die Aussage, die Sicherheit geben eigentlich, nicht ihr Ziel erreicht. Denn Gott gibt uns ja Aussagen und Verheißungen in unser Leben hinein, damit unser Leben anders wird, damit unser Leben stärker wird. Wenn unser Leben uns zwischen den Fingern zerrinnt, so wie der Sand da durchflutscht, und wir immer noch Zweifel haben, dass Gott für uns ist, dann brauchen wir diese Aussagen vom Advent. Vielleicht, wenn wir sagen, eventuell, ich weiß nicht, ob jemand da ist, ich fühle mich so einsam, ich friere innerlich, ich brauche Stabilität. Dann kommt die Aussage von Gott und sagt, ich bin immer bei dir. Ich werde dich niemals alleine lassen. Ich bin für dich da. Merkt ihr, wie diese Aussagen dann greifen und die aus dem Schwabbeligen, was manchmal in unserem Leben ist, dann eine Stabilität hineinbringen. Damit das jetzt ganz praktisch und deutlich wird, möchte ich mit euch jetzt ein Stück zurückgehen ins Alte Testament und mal so einen ganz prägnanten Satz lesen, einige Sätze lesen, die Gott sagt im Vorfeld auf diese Adventszeit, die damals war. Wir lesen mal aus Jesaja Kapitel 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hier werden uns einige Namen genannt von Jesus Und ich möchte mit euch in diese Namen hineinsteigen. Ich nehme mir jetzt nicht so viel Zeit, um die ursprüngliche Situation anzuschauen, wo Jesaja das gesagt hat. Wir reden nicht über den König Ahas, die politischen Fehler, die er gemacht hat und die eigentlich den Unglauben, den er damit ausgedrückt hat und die ganz verschiedenen falschen Entscheidungen mit politischen Allianzen und dem Chaos und was dort alles war. Das könnt ihr alles selber nachlesen. Es gab sehr, sehr viele Unsicherheiten, Eventualitäten in der damaligen Zeit. Aber dieser Text, der macht es uns deutlich, dass Gott eingreift in eine sehr unsichere Zeit. Und jetzt möchte ich das mal transportieren zu uns heute Morgen. Wie würdest du dein eigenes Leben beurteilen? Nehmen wir mal die Zahlen von 1 bis 10. 10 ist absolut sicher, 1 ist nicht so. Wo würdest du dich einstufen? Weißt du schon deine Zahl? Ich weiß meine schon. Wenn deine Zahl, deine Einstufung eher bei unsicher ist, dann sind diese Sätze für dich jetzt. Denn diese Sätze, was wir jetzt gleich uns anschauen, geben dir eine Sicherheit, nehmen dich aus der Eventualität raus in eine Zusage von Gott, wo du sagst, dort bekomme ich Stärke und dort bekomme ich Kraft in mein Leben hinein. Gott greift ein und er macht es sehr, sehr oft auf eine ganz spezielle Art und Weise. Er macht es, indem er dir Versprechen gibt in dein Leben. Der macht nicht Schnipp und dein Leben ist verändert, sondern er möchte, dass du glaubst, dass du Schritte auf ihn zugehst und sagst, das hast du mir zugesprochen und jetzt vertraue ich dir. Du bist mein liebender Vater. Und dann gehst du deinen Schritt und du investierst dich und du kämpfst. Und dann werden die Verheißungen wahr in deinem Leben. Und solche Verheißungen haben wir hier. Gott ist derjenige, der in seiner Art und Weise durch klare Verheißungen in dein Leben hineinspricht. Gottes Adventualität ist eine Person. Und das lesen wir hier. Er heißt, er hat einen Namen, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Gottes Name ist eine Person. Und dort will er uns ansprechen. Nicht irgendeine Idee oder Philosophie, sondern eine ganz klare Beschreibung. Warum nicht in einer Religion? Sondern wir leben in einer Beziehung mit einem Sohn Gottes. Wir leben mit jemandem, den wir nicht sehen, aber der genauso real ist wie ich jetzt oder du oder die Luft, die du einatmest. Sondern wir leben in dieser Beziehung zu diesem Gott und wir rechnen damit persönlich, dass er zu mir redet, dass er mich anspricht, dass er mir in meinem Herzen Mut gibt, dass er mich vorwärts bringt. Deswegen sind solche Namen so wichtig, weil es nicht um irgendeine Religion oder eine Ideologie geht. Namen helfen dir, in eine Beziehung zu kommen, in eine tiefe, intensive Beziehung. Und wenn wir darüber nachdenken, über Namen, dann merken wir, Gott, du bist mein Ratgeber. Das bist du für mich. Und da schauen wir jetzt mal rein. Die erste Aussage, die hier steht, ist, er heißt Wunderrat. Das ist ein sehr, sehr passender Name. Auch für unsere Zeit. Es sieht so aus, als ob es zu keiner Zeit so viele Menschen gab, wie bei uns jetzt, die vollkommen ratlos sind. Wisst ihr, wer Ratgeber Nummer 1 gerade wird, wenn wir in die digitale Welt schauen? ChatGPT. Google verliert seinen Rang, ChatGPT bekommt ganz hohe Stellenwerte. Und dort wird nicht nur gefragt, wo ist die nächste Tankstelle, wo ich jetzt tanken darf und wie teuer ist es dort, sondern zunehmend werden dort Fragen gestellt auf der Beziehungsebene, auf der existenziellen Ebene. Es gibt zunehmend Leute, die anfangen, ihre ganz intimen und intensiven Fragen des Lebens mit ChatGPT zu klären. Wie kriege ich meine Beziehung wieder in Ordnung? Was würdest du mir am besten raten, Chatty, oder wie man die da nennt? Ja, das ist das, was wir heutzutage erleben. Und es gibt sehr, sehr viele frustrierte und entmutigte Menschen, die keine Orientierung mehr haben und die dann sich nach sowas ausstrecken. Und jetzt kommt Gott und sagt, jetzt hör mir mal zu, ChatGPT kannst vergessen. Es gibt einen Ratgeber, der tausendmal besser ist. Es gibt einen Ratgeber, der dich versteht. Der dich mehr versteht als das, was du dann vielleicht von dir preisgeben musst. Es gibt einen Ratgeber, der wunderbar ist. Jetzt versuchen wir mal wunderbar zu beschreiben. Wenn ich sagen würde, wow, hier ist gerade eben ein Wunder passiert, dann würdet ihr sagen, ja, das ist übernatürlich, oder? Denn Wunder heißt, es ist nicht was wir hinkriegen. Wunder heißt übernatürlich. Gott greift ein. Wenn jemand wie zu Jesu Zeiten blind war und plötzlich sehen kann, dann würden wir sagen, was für ein Wunder. Wenn jemand gelähmt war und aufstehen kann, sagen wir, toll, das ist Gott, der sowas macht. Und das ist die gleiche Kategorie an Qualität, wenn Gott hier sagt, ich habe hier einen Sohn und er hat einen Namen, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist ja wunderbar. Ich stelle es mal hier unten hin. Es ist wirklich wunderbar, Dankeschön. Es ist überwältigend. Merkt ihr, die Kategorie, die hier beschrieben wird, ist eine Kategorie, die nicht in unsere Welt reinpasst, in unsere Maßstäbe. Wir kriegen alles Mögliche hin und Ingenieurwesen und was weiß ich alles, aber davon redet Gott nicht. Er redet von etwas viel, viel Höherem, viel, viel Besserem, qualitativ Besserem. Wenn die Bibel Jesus als einen wunderbaren Ratgeber beschreibt, dann sind es nicht einfach nur gute ChatGPT-Ratschläge, so musst du es machen oder so musst du es machen. Sondern wunderbar heißt, er versteht dich besser, als du dich selbst verstehst. Er versteht die Hintergründe, bevor du sie überhaupt sagst und formulieren kannst. Er versteht dich so gut, dass du sogar weißt, was morgen passiert, wovon du keine Ahnung hast. Er versteht dich so wunderbar gut, dass er deine Zukunft kennt. Und er gibt dir nicht nur einen Ratschlag, sondern er selber ist der Ratschlag in Person. Das ist ja das, was dieser Satz sagt. Sein Wissen, seine Intelligenz, seine Weisheit, seine Einsicht überragt alles, was du dir vorstellen kannst. Jegliche Ratgeber, die in dieser Welt sind, die kannst du alle vergessen, wenn du so willst. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er war von Beginn der Schöpfung an da und er wird immer da sein. Er weiß ganz genau, wie diese Welt funktioniert. Sein Wissen, seine Fähigkeit gibt dir Mut, dein Leben ihm anzuvertrauen. Das ist eine ganz andere Qualität. Deswegen sagt Gott, selbst Gott sagt, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er hat diesen Namen. Er ist jemand, der immer genau weiß, was er tut und der niemals einen Fehler macht. Er ist derjenige, der genau die richtige Dosis anwendet und dich nicht überfordert. Selbst wenn es in einen Prozess hineinkommt, wenn wir jetzt Johannes 15 nehmen, wo er die Rebe beschneidet, er weiß ganz genau, was er tut und wie viel er dir zumuten kann, wie viel er wegschneiden kann. Merkt ihr, wir begreifen das nicht. Wir versuchen das irgendwie zu beschreiben und merken, das ist wirklich ein wunderbarer Ratgeber. Einen besseren Ratgeber finden wir nicht. Warum ist das so wichtig? Weil es wichtig ist, dass wir Jesus auf diese Art und Weise verstehen zu sehen. Wenn wir Jesus eine Ebene geben, in der er kein guter Ratgeber ist, werden wir ihn nicht fragen. Aber umso mehr wir verstehen, wie gut sein Rat ist, umso eher werden wir ihn fragen. Umso mehr vertrauen wir ihm. Umso mehr öffnen wir uns ihm und sagen, ich gebe dir mein Leben. Bis dorthin, dass wir vielleicht eines Tages auf die Knie gehen und sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben, weil du so wunderbar gut bist. Merkt ihr, wie wichtig das ist, dass wir dieses Wunderbare verstehen? Es geht nicht nur ein Ratgeber, sondern ein Ratgeber, der über alles drüber hinwegsteht, der den richtigen Ratschlag hat. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir uns öfters ihm hinwenden. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird aus dem eventuell ein adventuell. Und dann sagen wir, logisch, da ist die Sicherheit. Es ist nicht ein Ratschlag unter vielen, sondern es ist der Ratschlag. Wir trauen ihm das zu, dass er der beste Ratgeber ist. Jesus wurde Wunderrat genannt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist deine größte Herausforderung, die du gerade hast? Vielleicht fällt es dir jetzt in dem Moment schon ein. Jesus ist der beste Ratgeber. Und ich würde dir Mut machen, ich sage mir das selber auch, vertrau dich ihm an. Frag nach ihm. Schrei zu ihm. Bitte ihm um Hilfe. Bitte ihn, dass er deine Sicht verändert von Dingen. Ich habe gestern einen Bibelvers gelesen aus dem Leben von David. Oh, ich muss nochmal nach dem Wunder fragen hier. Danke. Ich habe gestern die Situation gelesen aus 1. Samuel 30. Dort lesen wir in der Geschichte vom David, dass er mit seinen Jungs gerade unterwegs ist. Er ist ja letztendlich auf der Flucht, er ist noch kein König. Und dann kommt er wieder zurück zu seinem Camp und er hat festgestellt, dass die Midianiter, glaube ich, waren es, sein Camp überfallen haben, haben ihm seine Frauen mitgenommen, seine Kinder mitgenommen, nicht nur vom König David, sondern von all den Männern. Niemand ist mehr da. Und er ist vollkommen fertig. Ihr könnt das nachlesen, 1. Samuel 30. Die anderen Männer sind auch fertig, sie heulen, sie sind zornig auf David, sie wollen ihn umbringen, sie wollen ihn steinigen. Es war eine der schlimmsten Situationen, die der König David in seinem Leben hatte. Und er wusste nicht mehr, was er machen soll. Und dann steht dort ein Satz, und den könnt ihr selber nachlesen. David aber stärkte sich in dem Herrn. Und dann trifft er eine Entscheidung. Manche Ausleger meinen, was hat er denn da gemacht? Wie hat er sich denn gestärkt? Wo hat er denn seinen Rat hergeholt? Manche Ausleger meinen, dass er in dieser Zeit Psalm 13 geschrieben hat. Und Psalm 13, wenn er den liest, der fängt damit an, wie lange noch soll ich das aushalten? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und all diese großen Fragen. Und dann geht das jetzt 5, 6 Verse lang, diese Anklage gegenüber Gott. Und dann gibt's einen großen Vers, den lasse ich jetzt mal aus. Und am Ende sagt er, aber ich will dir danken, dass du mir so gerne hilfst. Ich lobe dich, mein Gott. Und dann stellt man sich die Frage, wo ist der Ratschlag hergekommen? Hier am Anfang war das so voller Verzweiflung und dann kommt ein Vers und dann kommt das Lob Gottes. Was ist da passiert? Wo ist der Rat hergekommen? Und wenn ihr diesen einen Vers in Psalm 13 lest, der heißt, erleuchte mein Angesicht. Ich habe über diesen Vers viel nachgedacht. Was ist da passiert? Ich glaube, da ist ein göttlicher Ratgeber in sein Leben gekommen. Und David hat gesagt, bitte lass es mich mit anderen Augen sehen. Bitte lass es mich so sehen, Gott, dass du einen Rat hast. Lass es mich verstehen, dass das nicht das Ende ist. Lass es mich verstehen, dass du noch einen Ausweg hast, dass mein Leben nicht zu Ende ist. Lass es mich verstehen, dass du alles unter Kontrolle hast. Und somit stärkte er sich in dem Herrn. Und dann sammelt er seine Jungs zusammen, ermutigt sie und die rennen den Midianitern hinterher und holen die Familie wieder zurück. Alle überleben. Ihr könnt diese Geschichte nachlesen, es ist eine heiße Geschichte, aber es ist genau das. David stärkte sich in dem Herrn und er holte sich seinen Ratschlag und bekam die Kraft dazu. Jesus ist ein Wunderrat. Das ist also eine ganz große Klarheit, nichts, was eventuell ist. Ein zweiter Gedanke. Gott hält. So wird dann Jesus als nächstes beschrieben. Fangen wir mal mit dem ersten Teil dieses Namens an. Gott, Jesus bekommt diesen Namen. Er ist Gott. Nun, wir wissen, hebräische Sprache und so weiter, gibt es verschiedene Nuancen, was Gott ist. Ich möchte mal einen ganz kurzen Ausflug in diese Richtung machen. Es gibt verschiedene Aussagen, die Gott beschreiben, wenn wir das vom Hebräischen herkommen. Die erste Aussage ist Jahwe. Das kennen wir immer wieder mal. Gott, das Wort, das Gott sich hier oder in der das hier benutzt wird, ist Jahwe, das ist das, wo Gott sich selber vorstellt. Zum Beispiel gegenüber Mose. bei dem brennenden Dornbusch. Da sagt er, ich bin, der ich bin. Ich bin beständig. Gott hat Mose gesandt und er sagt, ich bin real, ich existiere und ich werde immer existieren. Das ist das Jahwe. Dann gibt es das hebräische Wort El. Das bedeutet so viel wie Macht. Das wird oft in irgendeiner Kombination benutzt, wie El Shaddai. Gott ist derjenige, der allmächtig ist. El bedeutet Schöpferkraft, absolute Autorität, Möglichkeiten, die kein Ende haben. Shaddai, die Macht, eine Macht, die durchbricht, die eine Überwinderkraft ist. Also nur mal ein paar Nuancen, wenn wir hier Gott mit im Bild haben. Und wenn wir jetzt den Text von Jesaja nehmen, da tauchen diese Nuancen dazwischen auf. Da haben wir den Schöpfergott, da haben wir den allmächtigen Gott, dann haben wir den Gott, der durchbricht durch die Probleme, durch die Schwierigkeiten durch. Da haben wir den Gott, der sich nicht überwinden lässt, sondern der selber überwindet. Und dann haben wir einen Gott, der ein absoluter Held ist und wo es keine Situation gibt, die er nicht meistern kann. Das ist die Aussage, die Jesaja hier benutzt. Und jetzt sagt Gott in diesem Text, das wird diese Person Jesus sein. Jetzt sind wir wieder im Advent. Und jetzt sagst du, wenn ich mein Leben anschaue, ich weiß nicht, wie ich das checken soll. Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Dann kommst du in eine Situation hinein und sagst, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dem König David ging, als er in dieser Situation war, wo ich vorhin geredet habe. Und dann heißt es, er stärkte sich in dem Herrn. Wahrscheinlich ist ihm Gott groß geworden und Gott hat ihm Mut gemacht, komm, hol dir die Jungs zusammen und geh denn hinterher, du schaffst das. Vorher, und das lesen wir in diesem einen ganz kurzen Abschnitt im Psalm 13, lesen wir, dass er Angst hatte, dass er stirbt und dass die Feinde über ihm dann lachen, dass er verloren hat. Vielleicht, manche Ausleger sagen, vielleicht hat er sogar Suizidgedanken gehabt. Weiß ich nicht. Aber er war absolut verzweifelt. Und dann bekommt er einen Blick von Gott und er merkt, Gott ist ein Gottheld. Und er hat ihm neue Kraft gegeben. Gott ist derjenige, der alle Möglichkeiten hat, der Überwinder ist, der Dinge verändern kann, der ausweglose Situationen zu guten Situationen werden lassen kann. Nichts ist ihm unmöglich. Er ist der Heilige, er ist der Große. Er ist derjenige, vor dem wir Ehrfurcht haben können. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Text. Er ist der Gottheld und wir wissen, dass das dieses kleine Kind in der Krippe ist. Dort steckt das drin. Wir haben vorhin uns den Gedanken gemacht, was ist die größte Herausforderung in deinem Leben? Glaube bloß nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Denn dieser Name macht es dir deutlich, es gibt einen Ausweg. Er ist der mächtige, er ist der kraftvolle Gott. Als Jesus böse Geister konfrontiert hat, haben sie ihn oft Sohn Gottes genannt. Die geistliche Welt hat keine Probleme, das anzuerkennen, dass er der Gottheld ist, der Überwinder ist. Wir haben manchmal Probleme, weil wir dann sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich damit da wieder rauskommen soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. Wenn du so denkst, dann meditiere mal ein bisschen über Gottheld. Dann denk darüber nach, dass du einen Herrn hast, der für dich sorgt, der unsere Machtlosigkeit verändern kann und uns Blick geben kann nach vorne. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, er ist ein Gottheld und er ist ein ewiger Vater. Das ist das nächste Charaktereigenschaft von dieser Beschreibung, die Jesaja uns sagt. Ewig heißt, was heißt ewig? Ewig. Ja, kein Anfang und kein Ende. Lass uns ruhig mal ein bisschen drüber nachdenken. Was bedeutet ewig? Ewig heißt beständig. Ewig heißt, ich kann mich immer auf ihn verlassen. Ewig heißt, er ist immer der Gleiche. Ewig heißt, ich werde dich ewig lieben. Ich bin immer geborgen. Egal was kommt. Ewig heißt, wenn ich die Liebe mit dazu nehme, ich muss mir die Liebe nicht erkaufen, nicht erarbeiten. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich bin der, der von einem Vater immer akzeptiert wird. Brauchen wir nicht in Frage zu stellen. Und dann kommen ganz viele Dinge an Selbstwert auch mit rein, an Identität. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ich brauche das auch nicht in Frage zu stellen oder irgendwie anzuzweifeln. Ewig heißt, es gibt etwas, was Bestand hat und was sich nicht verändert. Wir erleben das in unserem Leben, dass Dinge sich sehr, sehr schnell verändern. Unsere Welt ist sehr, sehr schnell veränderbar. Unsere Beziehungen sind sehr schnell veränderbar. Manche Dinge, auf die wir gebaut haben, verändern sich. Gott ist nicht so. Er ist absolut beständig. Und es wird uns hier beschrieben, dass er ein Vater ist, der immer gleich ist, der in einer Vater-Sohn-Beziehung zu uns lebt. 18.04.2019. 18.04.2019, wisst ihr nicht, was da passiert ist. Mein Vater ist gestorben. Das ist jetzt 6 Jahre her. Und ich weiß noch, als ich von dieser Beerdigung nach Hause gefahren bin, was ich für eine Leere in mir gefühlt habe. Denn ich habe realisiert, dass es jetzt keinen Ort mehr gibt, zu dem ich hinfahren kann. Dass es keinen Ratgeber mehr gibt, wo ich jederzeit anrufen kann. Selbst wenn ich das nicht immer gemacht habe, aber die Sicherheit hat mir gefehlt. Und dann habe ich gemerkt, der zweite Gedanke, jetzt bin ich in den Fußstapfen meines Vaters. Denn jetzt kommen die Kinder zu mir und jetzt bin ich der Alte. Auch wenn ich das nicht möchte. Aber merkt ihr, diese Vaterbeziehung, auch das hört ja auf in unserer Welt. Und hier heißt es nein, nein. Immer beständig in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Daran wird sich nichts ändern. Du wirst, solange du schnaufst, in dieser Beziehung sein und dann in der Ewigkeit sowieso. Gott ist ein ewiger Vater in dem Namen Jesu. Im Namen Jesu werden wir aus einer eventuellen Nähe und ach, vielleicht ist ja Gott irgendwo zu einer ganz definitiven, klaren Beziehung zu Gott hineinkommen. Gott ist derjenige, der mit uns ewig in eine Vaterbeziehung kommt. Und dann noch ein letzter Gedanke, er ist unser Friedefürst. Ein Fürst ist jemand, der die Autorität hat. Ein Fürst ist jemand, der das Sagen hat, der das letzte Wort hat. Ein Fürst ist jemand, vor dem alle Menschen sich beugen und sagen, du hast recht. Ein Fürst ist jemand, der etwas sagt und das wird passieren. Und so wird es jetzt hier beschrieben. Er ist nicht der, der autoritativ alles wie ein böser Fürst etwas ausführt, sondern er ist derjenige, der in seiner Autorität und in seiner Kraft, die er hat, Frieden in dein Leben hineinspricht. Und er sagt deutlich, Friede sei mit dir, in dem größten Chaos, was du gerade erlebst. Friede sei mit dir in Beziehungsstreitigkeiten. Friede sei mit dir in finanziellen Herausforderungen. Friede sei mit dir in der Zukunftsangst. Friede sei mit dir in deiner Identitätskrise. Friede sei mit dir in der großen Herausforderung, in der du gerade bist. Ich gebe dir einen Frieden, unabhängig von den Umständen. Denn die Autorität hat der Fürst, der das dir zuspricht. Er ist derjenige, der Frieden in dein Leben hineinbringt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein Held, ein Gottheld mit großer, unüberwindbarer Autorität. Er ist ein ewiger Vater und er ist ein Friedefürst. Ich möchte euch mal einladen, schaut euch diese roten Namen noch einmal genauer an. Welchen Namen würdest du von diesen vieren jetzt für dich heute Morgen in Anspruch nehmen? Welchen Namen möchtest du jetzt haben? Denn wir haben ja gesagt, wir möchten aus Eventualitäten rauskommen und wir möchten zu einer Sicherheit kommen. Und vielleicht ist einer dieser vier Namen jetzt der Name, den du genau jetzt brauchst. Hast du den Namen gefunden? Dann lade ich dich jetzt ein, dass du das Jesus sagst. Denn er selber verkörpert diese Namen. Er selber verkörpert diese Eigenschaften. Dass seine Herrschaft, hier steht's, groß wird in deinem Leben. Dass also sein wunderbarer Rat groß wird in deinem Leben. Dass seine Überwinderkraft groß wird in seinem Leben. Dass du ihn als Vater erlebst und merkst, wie groß ist er. Und sein Friede in dein Leben hineinkommt. Hast du schon den richtigen Namen für dich? Dann lade ich uns jetzt ein, dass wir aufstehen und dass wir ein paar Momente still sind und du mit Jesus redest. Komm, lass uns aufstehen. Wir lassen diese Folie jetzt einfach mal so stehen und du darfst gerne immer wieder dorthin schauen und such dir diesen einen Namen raus, den du jetzt brauchst heute Morgen. Und formuliere das in einem eigenen Gebet. Wir sind ein paar Momente still und dann werde ich zum Abschluss beten. Jesus Christus, du bist derjenige, der diese Namen verkörpert. Du bist derjenige, der Autorität hat, der Stabilität schenkt, der Kontrolle, absolute Kontrolle hat. Und ich kann mich kaum entscheiden, welchen Namen ich will. Ich brauche sie alle. Jesus, wir bitten dich, dass du als der Sohn Gottes heute uns Mut machst, dass du alles verändern kannst. Und dass du durch die Schwierigkeiten hindurchträgst. Und dass wir begreifen, dass du real bist. Bei den Gedanken, die uns jetzt durch den Kopf gehen, bei den Unsicherheiten, die da sind und die Fragen, bitten wir dich, dass du mit den Antworten kommst, mit dir selber. Wir danken dir für deinen Trost, deine Stärke, deinen Rat. Wir danken dir dafür, dass du ein Vater bist. Wir danken dir, dass du uns Frieden gibst. Das bist du für uns. Amen.